Professor Dr. Pia Wülfing ist Ärztin und die Gründerin der neuesten DIGA, Pink gegen Brustkrebs, mit der sie die Versorgung von Brustkrebspatientinnen verbessert. Bevor Pia zur Digital Health Gründerin wurde, war sie 20 Jahre lang in verschiedenen gynäkologischen und onkologischen Zentren tätig und hat dabei täglich den Bedarf ihrer Patientinnen nach Information und Begleitung erlebt. Im Podcast erzählt Pia Wülfing, wie Corona dazu beigetragen hat, dass sie heute das Unternehmen Pink leitet, warum Bewegung, Ernährung und Achtsamkeit wichtige Faktoren sind, die die Brustkrebsdiagnose positiv beeinflussen können, wieso auch Männer die App nutzen und erklärt, wie Digitalisierung mehr Zeit für Gespräche im Praxisalltag schaffen kann. Unseren Podcast Visionäre der Gesundheit präsentieren wir euch in Kooperation mit dem Handelsblatt. Handelsblatt Inside Digital Health bietet euch das exklusive Fachbriefing zur Zukunft von Gesundheit und Pharma und unsere Podcast-Folgen exklusiv vorab. Alle weiteren Informationen dazu findet ihr unter www.handelsblatt.com/inside-digital-health. Den Link und weitere Informationen findet ihr in unseren Shownotes oder unter www.visionäre-gesundheit.de, Visionäre mit AI.
Guten Morgen, liebe Pia. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Podcast-Gast bist. Professor Dr. Med Pia Wülfing. Du bist ja Ärztin, wie man sich denken kann, und Gründerin und tatsächlich ja Gründerin der, ich glaube, neuesten DIGA, die es gerade gibt. Aber auch bevor es diese DIGA gab, wart ihr schon total aktiv mit Pink gegen Brustkrebs. Das ist dein Projekt und darüber sprechen wir heute, wie du dazu gekommen bist, deine Geschichte und was du Großes vorhast. Und ich freue mich total, dass ich dich jetzt die nächste Dreiviertelstunde ausfragen darf.
Ja, vielen Dank, Inga, dass ich mich ausfragen lassen darf. Freue mich. Ja.
Wir haben uns kennengelernt, also ich habe dein Projekt natürlich schon lange verfolgt, aber wir haben uns persönlich kennengelernt, ich glaube, beim Colliquio Summit. Da warst du Gast auf einem Panel und hast auch einen Vortrag gehalten. Und mich hat es total beeindruckt, weil du ja total lange in der Praxis tätig warst. Also du kommst aus der Onkologie in der Gyn. Und hast quasi ja als Ärztin irgendwie Bedarf gesehen und dann selbst gegründet. Wie ist deine Geschichte?
Na, eher unfreiwilliger noch, ne? Also den Bedarf habe ich in der Tat gesehen, aber ich hätte nicht gegründet, wenn nicht Corona gekommen wäre, muss man ehrlicherweise sagen. Dann würde ich jetzt ganz normal im OP stehen oder in der Sprechstunde sein. Ich bin einfach Corona-Risikopatientin und in einen unbezahlten Urlaub geschickt worden vor 2,25 Jahren, also März 2020. Und von 180 auf 0 innerhalb von, ja, ich würde sagen, einem Tag runtergebremst worden und nach einer Woche Homeschooling mit meinen Kindern und irgendwie nicht wissen, wie es weitergeht und wie lange das dauert und wann eine Impfung kommt, habe ich gedacht, also es fand sich keine Lösung für Videosprechstunde oder irgendwas, wie ich meine Patienten weiter betreuen konnte. Und ich mache das, oder ich habe das ja 20 Jahre gemacht, auch als Spezialisierung. Erstmal 10 Jahre Uni Frauenklinik Münster, dann 10 Jahre in Hamburg im großen Brustzentrum, wo ich die Onko geleitet habe. Ich kann das einfach, ich kann auch gar nichts anderes, muss man sagen. Und insofern habe ich überlegt, wie mache ich denn das, was mache ich, was kann ich weiter beitragen? Und dann ist mir eingefallen, dass echt viele Patientinnen immer gesagt haben, warum gibt es nicht eine Seite, wo wirklich alle Informationen, die man braucht, wenn man diese Diagnose bekommt, zusammengetragen sind. Und zwar nicht von einer Pharmafirma, auch nicht gesponsert von irgendeiner Pharmafirma, auch nicht mit Werbung, nicht wo man irgendwas verkauft bekommen soll, sondern einfach neutral. Und dann habe ich gedacht, dann mache ich das jetzt. Und das war natürlich ein bisschen leichter gedacht als getan. Und dann habe ich in kleinen Schritten eigentlich angefangen. Ich habe als erstes mit meiner, bin ja im Exil dann auf dem Land hier in Schleswig-Holstein gewesen, um mich bloß nicht anzustecken mit meinen Kindern. In unserem alten Bauernhaus habe ich dir ja eben erzählt. Und zwei Häuser weiter wohnt Gabi. Gabi ist eine ehemalige Patientin von mir und die hatte 2 Jahre vorher ihre Chemo bei mir gehabt und ist eine Nachbarin und Freundin und Drehbuchautorin. Und dann habe ich gesagt, wir haben ja alle vor 2 Jahren immer Herrn Drosten gehört, du wahrscheinlich ja auch, Inga, jeden Abend. Und man hatte schon Panik, wenn man eine Folge verpasst hat. Und dann haben wir gesagt, gut, alle hören jetzt Podcast. Das war ehrlicherweise auch der erste Podcast, den ich regelmäßig gehört habe. Wir machen jetzt auch einen Podcast. Und dann haben wir angefangen, angefangen, wir erklären Brustkrebs aufzunehmen. Ich glaube, da haben wir 11 Folgen hier mehr oder weniger bündig aufgenommen, die Kinder in einen Hausteil geschickt und gesagt, seid bloß leise, und dann mit dem iPhone ganz banal mit 2 Mikros das aufgenommen. Das hat so tolle Resonanz gegeben von Patientinnen, von Kollegen lustigerweise auch, die jetzt nicht so spezialisiert sind auf Brustkrebs. Wie gesagt, dann, ich habe es noch nie so gut verstanden und habe bei der Radtour das gehört, kriegte ich nachts auf einmal Zuschriften. Das hat mich sehr motiviert. Dann habe ich gedacht, gut, wenn das jetzt irgendwie ein Format ist, was allen weiterhilft und was gut ankommt, dann mache ich als nächstes Videos. Und dann habe ich, keine Ahnung, 50 kleine Videoschnipsel gedreht, haben irgendwie auch immer alle mitgeholfen und ihr Studio zur Verfügung gestellt, jemanden, der es schneidet, zur Verfügung gestellt aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, weil alle das Projekt toll fanden. Also das war ganz hands-on, würde ich sagen, und nicht komplett bis zum Ende durchgeplant von Anfang an. Und dann mussten die ja irgendwo eingestellt werden. Und das war quasi dann schon der Schritt zur Plattform, also zu pink-brustkrebs.de. Und die ist dann ja eben inzwischen ja ein deutlich umfangreicheres Projekt und über diese anfänglichen Produktionen hinausgehend. Aber die Idee ist eigentlich, tatsächlich alle Infos, und zwar nicht nur diese rein medizinischen Sachen über Chemo, über OP, über Medikamente, sondern auch alles Organisatorische drumherum, also woher kriege ich eine Perücke, was steht mir zu, wer schreibt mir einen Taxischein auf, was darf ich überhaupt, wer hilft mir bei Kinderbetreuung, wen spreche ich an, all das zusammenzutragen, denn das sind ja Dinge, die die Leute bewegen und die total wichtig sind, damit das Leben irgendwie auch weiter funktioniert und für die wir in den Kliniken und in den Brustzentren, in den Praxen einfach realistischerweise viel zu wenig Zeit haben. Und das sind ja auch Dinge, die, finde ich, keine Rolle bei so einer persönlichen Arzt-Patienten-Beziehung spielen. Das muss beantwortet sein und organisiert werden und man muss das irgendwie zur Verfügung stellen, diese Informationen. Aber das ist ja nicht so sehr individuell in der Regel, sondern das sind oft standardisierte Dinge. Und deswegen ist meine Idee und die Intention der Website, allen Frauen, allen Betroffenen, aber auch den Angehörigen, die das total gerne in Anspruch nehmen und natürlich auch gerne Kollegen, Fachpersonal, einfach alles an Informationen fachkompetent, also das ist komplett leitliniengerecht. Wir orientieren uns ja an der AGU-Leitlinie, wird also auch ständig aktualisiert, neue Zulassungen sind alle abgebildet, also alle medizinischen Informationen, aber auch die organisatorischen und psychologischen Aspekte wirklich irgendwie zusammenzutragen, und zwar in Textform, aber auch in Podcastform und in Videoform, weil ich finde, also lange lesen können ja viele unter der Therapie, in der Stresssituation, mit den Medikamenten, die man bekommt, mit dem schlechten Schlafen, wühlt man sich ja ungern durch seitenlangen Text, sondern manchmal sind eben diese anderen Aufbereitungen einfach ein bisschen auch praktikabler, ne?
Und so hat das Ganze angefangen, und das finde ich total interessant, weil es ist ja so, laut Statistik erkrankt, glaube ich, jede 8. Frau in Deutschland im Leben an Brustkrebs irgendwann. Und die Statistiken sagen auch, die Frauen werden tatsächlich immer jünger. Aber wenn man auf eure Webseite geht, dann sind da auch Zitate, also das hat man ja immer, ne? Was hat es jemandem gebracht? So Bewertungen aus dem App Store von 80-jährigen Nutzerinnen von euren Inhalten. Und das ist ja total interessant, weil das ja schon, wie du sagst, ein wirklich breites Spektrum dann abbildet. Und was ich auch spannend finde, du hast also angefangen aus dem Bedarf heraus, du hattest Zeit. Und ja, Corona war einfach auch dieser Moment, wo viele wirklich angefangen haben, Podcasts oder Inhalte zu produzieren. Und dann ist es ja aber weitergegangen. Und du bist jetzt mittlerweile zur Unternehmerin geworden. Und ich weiß noch, dass ich dich damals, als wir uns da kennengelernt haben, gefragt habe, wie hast du das denn finanziert? Und du hast mir erzählt, ihr hattet einen Business Angel, also jemand, eine Privatperson, die angefangen hat, das zu finanzieren. Und du bist dann ja aber auch wirklich, bist den Schritt gegangen und Unternehmerin geworden und hast da jetzt ein Unternehmen draus gemacht und machst es ja auch mittlerweile professionell und nicht mehr nur alleine mit Family and Friends, sondern hast jetzt auch ein richtiges Team, ne?
Oder? Absolut, genau. Genau, das ist eigentlich jetzt die Entwicklung der letzten 2 Jahre. Also das erste halbe Jahr oder das erste Jahr eigentlich war Sparschwein. Bis mein Mann mir gesagt hat, Mensch, du verdienst kein Geld mehr, unbezahlter Urlaub, und gibst unsere Rücklagen aus, so kann es nicht weitergehen. Und das war natürlich auch, weißt du, als Mediziner hat man überhaupt gar keine Idee, wie teuer das alles ist. Ich dachte, ich baue mir ein bisschen YouTube-Tutorials mit irgendwelchen Baukastensystemen, diese Websites selber, aber das geht natürlich, wenn man es groß denken will, nicht, weil gerade diese Themen Datenschutz und so weiter, das sind ja Riesenthemen. Also, naja, also es war relativ schnell klar, dass ich das jetzt irgendwie nicht mal eben so hemdsärmlich alleine weitermachen kann. Und dann habe ich Katharina von Trotha dazu genommen, die aus dem Bankenwesen kommt, eine Mitmutter quasi aus Grundschulzeiten, ne? Also kennen uns über die Kinder, wo ich dachte, die kann bestimmt gut mit dieser Idee, die kann sich damit gut identifizieren und passt dazu. Und dann haben wir uns erst auf ein Stipendium beworben. Es gibt so ein InnoFounder-Stipendium einer Förderbank in Hamburg, das wir bekommen haben. Das war dann quasi unsere erste Stelle. Darauf konnten wir Alexa einstellen, die Regulatorik bei uns quasi macht und die Website auch mitbetreut hat und vor allem aber auch die App und den Psycho-Onkologie-Kurs als Medizinprodukt, diese erste Zertifizierung, die wir brauchten, organisiert, koordiniert, vorbereitet hat und auch diesen DIGA-Zertifizierungsweg mit maßgeblich betreut hat. Und dann haben wir diese Investorin dazu genommen, eine Privatperson, die auch für die Idee nach wie vor brennt. Und so sind wir eigentlich bis jetzt, also mit den Preisen, die wir bekommen haben und wir haben ja auch mit der Techniker Krankenkasse einen Deal, eine Vereinbarung, dass die Techniker-Patienten können seit Anfang des Jahres bis Ende diesen Jahres den Psycho-Onkologie-Kurs und die App auch kostenfrei nutzen. Also mit diesen Einnahmen, mit diesen überschaubaren Einnahmen, die wir bis dahin hatten, sind wir bis jetzt gekommen und jetzt haben wir ja auch die DIGA und hoffen, dass wir damit einfach irgendwie weiterhin alles, was wir umsonst anbieten können. Also die Website, die Webinare alle 2 Wochen, also mache ich mal, frag doch mal Pink. Wir machen einen Kongress im November, am 18. November, auch kostenfrei für alle Patientinnen. Also
online,
alles ist
gehen, ne?
Online, genau. Nee, online, genau. Hier Patienten, also ganze Dachregion ist im Prinzip ja eingeladen. Alle Patienten, wer auch immer sich interessiert. Und um all das irgendwie genau ermöglichen zu können, brauchen wir eine Querfinanzierung, brauchen wir eine Gesamtfinanzierung des Unternehmens. Und das versuchen wir jetzt eben über die App und über den Psycho-Onkologie-Kurs hinzukriegen.
Jetzt nochmal ganz kurz für alle Laien, die das jetzt nicht wissen, weil ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch jemand hört, vielleicht auch die ein oder andere Patientin oder Angehöriger. Eine DIGA ist eine App auf Rezept, die kann man sich als Versicherter von der gesetzlichen Krankenversicherung beim Arzt oder bei der Ärztin verschreiben lassen. Und ihr habt ja angefangen mit eigentlich Inhalten, ihr habt angefangen mit Podcasts, dann hast du Videos gemacht, dann habt ihr die Webseite gemacht. Das ist super umfangreich. Ich bin da eben mal durchgegangen. Ihr erklärt auch wirklich Medikamente, ihr erklärt Behandlungspfade. Und jetzt habt ihr aber auch, du sagst Webinare, ihr habt einen Psycho-Onkologie-Kurs und ihr habt eben diese App auf Rezept. Was macht das? Also wie holt ihr die PatientInnen da ab? Sind auch fast nur Frauen, würde ich sagen, oder?
Ja, in Deutschland erkranken 500 Männer im Jahr. Okay. Aber die werden ja genauso behandelt wie die Frauen. Insofern haben wir gesagt, wer sich mit der Farbe Pink arrangieren kann, kann unsere Sachen genauso nutzen. Also auch die App, ist auch vom Body Mass Index Rechner, können auch Männer quasi ihre Sachen hinterlegen und auch entsprechend anklicken, männlich. Das funktioniert genauso. Und die sind ja auch ein bisschen gewöhnt, dass sie sich anpassen müssen an diese Gynäkologen-Wartezimmer und an einfach, ist ja eigentlich eine weibliche Erkrankung. Also die App hat ein bisschen ein anderes Konzept. Die App begleitet tatsächlich, also die Webinare und die Website sind ja was, wo man sich bedienen kann, wo man das suchen kann und sich rauspicken kann, was man selbst braucht. Und bei der App ist die Idee gewesen, dass ich immer in der Sprechstunde von den Frauen gefragt worden bin, was kann ich denn selber tun? Und dann kann man sehr viel zu sagen, was kann man selber tun, aber im Wesentlichen ist bei Brustkrebs bekannt, dass 3 Dinge die Prognose, also den Verlauf der Erkrankung, wirklich positiv beeinflussen. Und das sind eben mehr Bewegung, im besten Fall sogar Sport, eine gesunde Ernährung, kein Hokuspokus, aber halt eine mediterrane Kost mit gesunden Ölen, Nüssen, natürlich Gemüse und Obst reich, wenig Alkohol und wenig rotes Fleisch. Also eigentlich, was wir wissen, aber was man ja doch dann umsetzen muss. Und dann tatsächlich dieses auch mal Pause machen, also achtsam sein, meditieren. Und das ist in dieser Generation eindeutig, also in der typischen Erkrankungsgeneration 50 bis 70, noch nicht gelernt. Also die sind eigentlich nicht, ich bin ja auch nicht damit groß geworden, dass Meditieren und Achtsamkeitskurse oder sowas normal sind. Und ich weiß noch, als in unserer Klinik ein Achtsamkeitskursangebot eingeführt wurde über eine Stiftung, die das quasi finanziert hat, dass das von uns Kollegen auch so ein bisschen am Anfang, ja, kann man auch machen, war so ein bisschen so ein Angebot, wo man dachte, kann man nicht richtig ernst nehmen. Und das ist aber Quatsch. Also das ist wissenschaftlich inzwischen gut belegt, dass man durch eben solche Maßnahmen die Stresshormone runterfahren kann und dadurch tatsächlich auch das Immunsystem verbessert wird und das Befinden ja ohnehin, aber eben auch rein medizinische Zusammenhänge positiv beeinflusst werden. Und die App bespielt im Prinzip diese drei Bereiche und leitet die Patientinnen jeden Tag an mit unterschiedlichen persönlichen, also wirklich individualisierten Zielen, die sich am Alter der Patientin, an der Erkrankungssituation, an der Therapiesituation, ist man noch in der Chemo oder ist man schon in der Nachsorge, daran, ob man sportlich war früher oder nicht, ob man Allergien hat. Also das gibt man am Anfang alles ein und das erfasst die App alles und dann kriegt man wirklich persönliche Ziele, Tag für Tag wechselnde Ziele vorgeschlagen und die kann man abarbeiten. Man muss auch nicht immer alles schaffen. Das sind immer so 3 bis 6 Ziele, ganz kleine. Einfach als Anleitung. Also die App heißt ja Pink Coach und die Idee ist wirklich, dass es ein Coaching-Tool ist. Also wie so ein persönlicher Coach, der einem sagt, machen Sie heute dieses und jenes. Und dann gibt es einfach diese Sicherheit. Das ist die Rückmeldung, die wir von ganz vielen Nutzerinnen jetzt bekommen haben. Sowohl aus der Studie. Wir mussten ja zeigen, dass das auch funktioniert und konnten zeigen, dass es wirklich einen medizinischen Nutzen hat. Als auch von den Patientinnen, die jetzt seit Anfang des Jahres als Technikerversicherte drin sind, als auch jetzt von den ersten DIGA-Nutzerinnen, haben wir immer die Rückmeldung, dass es wahnsinnig viel Sicherheit gibt, was man wann wie umsetzen kann, dass es nicht zu viel ist an Sport, nicht zu wenig ist, dass man quasi hingeführt wird zu diesem, eigentlich ist es ja eine Lifestyle-Intervention, eine medizinisch sinnvolle, und dass sie sich dadurch also erstens besser fühlen durch das, was sie tun, aber auch eben angeleitet fühlen. Und dann haben wir einen Nebenwirkungs-Chatbot mit noch drin, der einfach Nebenwirkungen, die durch die Medikamente oder durch die OPs verursacht werden, einordnen hilft. Also wichtig ist ja, dass wenn das Knie wehtut, dann ist das in der Regel nie eine Metastase, weil es da keine Metastasen gibt. Und es ist eine typische Nebenwirkung der Antihormontherapie oder auch mal eine Nachwehe von der Chemo. Wenn man das vernünftig erklärt und sagt, wahrscheinlich ist es wahrscheinlich, unwahrscheinlich ist es unwahrscheinlich, ist ja die Devise in der Medizin, dann ist ja schon mal viel Angst weg. Und dann kann man auch mal 2 Wochen abwarten und beobachten, wie es sich entwickelt und gucken, ob Bewegung gut tut und was es sein könnte. Dann hört dieses Arzthopping auf. Also das habe ich ja so oft beobachtet.
Also das entlastet, sowas, dann, ne? Ja, entlastet auch das System. Was ich jetzt so spannend finde, da steckt ja enorm viel drin in dem, was du beschreibst, weil zum einen ist ja dieses Thema ja gesunde Ernährung, Bewegung, Entspannung, das ist ja auch Teil der Leitlinien. Ich habe mir das tatsächlich auch mal durchgelesen in verschiedensten Leitlinien und da ist das immer so ein Satz, ja, der, also halten Sie Ihre PatientInnen an, irgendwie sich gesund zu ernähren und niemand weiß am Ende, was das wirklich bedeutet. Und es wird auch ja nicht vergütet, ne? Also es ist keine Zeit dafür da. Vielleicht macht es jemand, vielleicht auch nicht. Vielleicht sind es 3 Sätze, die übergeben werden, aber es findet eben nicht strukturiert statt. Und diese Frage finde ich so spannend. Also was kann ich selbst tun bei einer Erkrankung? Da wissen wir aus Statistiken, also ich habe immer eine Bitkom-Umfrage im Kopf, dass 68% der Patientinnen und Patienten die Empfehlungen des Arztes, der Ärztin bei Google hinterfragen und wirklich nach alternativen Behandlungsansätzen suchen. Und das ist ja gerade in der Onkologie auch ein Riesenthema, so Komplementärmedizin, dass die Leute anfangen, irgendwas zu nehmen von, keine Ahnung, Johanniskraut über
Algenextrakt.
Ja, genau, Algenextrakt und whatever. Und das gar nicht mitteilen. Und was ich eben auch so spannend finde, ich habe mal einen Artikel gelesen, ich glaube in der Ärztezeitung, über eine Studie der Sporthochschule in Köln. Die sind ja total führend, was ganz viele Themen angeht. Mit denen habe ich auch mal bei Welldo ein Projekt gemacht, auch mit der Techniker Krankenkasse zum Thema Krebs und Sport. Und da gibt es wirklich Studien, dass ich glaube, ein paar Stunden Sport in der Woche ähnlichen Effekt haben, was so Progressionsverminderung angeht von Krebserkrankungen wie eine Chemotherapie. Also das ist jetzt nicht nur ein nice to have, was ihr da macht, sondern das ist ja etwas, was in der Medizin total unterrepräsentiert ist, weil wir eigentlich die Medizin ist so gebaut, es gibt ein Medikament oder es gibt irgendeine Operation oder so und darauf richtet sich eigentlich alles auf. Aber diese Selbstwirksamkeit von Patientinnen und Patienten, die wird strukturiert so gar nicht richtig genutzt. Kann man das so sagen? Ist das auch was, was dich frustriert hat in der Praxis?
Also das kann man auf jeden Fall so sagen, dass, also die, wie du das gerade schon gesagt hast, es gibt wirklich gute Studiendaten zu diesen Bereichen, dass man, also es klingt ja immer so schräg, wenn man sagt, genauso viel bewirken kann wie ein Medikament. Es ist auf gar keinen Fall der Aufruf, die klassische Therapie wegzulassen. Aber wenn man es eben ergänzend macht, dass man also wirklich mit sehr guten Studien belegt, sehr viel beitragen kann dafür, dass der Krankheitsverlauf gut ist und dass man keinen Rückfall bekommt und dass es einem besser geht. Also es zahlt ja auf beide Konten ein, auf den Verlauf und auf das Befinden. Und dafür war in der Sprechstunde nie richtig Zeit. In diesem Abschlussgespräch, da erklärt man im Wesentlichen ja die Medikamente, die weiterlaufen und die Nachsorge. Und dann habe ich immer versucht, noch 10 Minuten rauszuschinden in meiner eigenen Zeit quasi für diese 3 Bereiche. Aber da kann man ganz grob das nur erklären. Und dann kann man, also ich hätte gern auf sowas wie eben pink-brustkrebs.de hingewiesen, das, oder eine Broschüre mitgegeben und gesagt, hier gucken Sie sich das da nochmal an, die erklären das vernünftig. Und das macht eben tatsächlich unsere App. Also du hattest ja gerade die Sporthochschule in Köln angesprochen, der Professor Baumann, der den Lehrstuhl dort hat von der Deutschen Krebshilfe, der ist ja quasi unser Experte, der die Sportinhalte gemacht hat und der die Sportvideos auch eingesprochen hat und dann hat eine Krankengymnastin das vorgeturnt zu den Dingen, die sinnvoll sind. Und das ist auch angepasst auf die Zielgruppe. Also wir wollen ja jetzt quasi nicht eine neue Sport-App machen, sondern die Sportübungen sind dann eben die, die nach Brustkrebs, auch nach Brustkrebsoperationen, nach einer Chemotherapie sinnvoll sind. Gegen sowas wie Polyneuropathie, gegen Armbeweglichkeitsstörungen, Strangbildung in der Achselhöhle, keine Ahnung, zum Beispiel Gleichgewichtsstörungen oder was auch immer sein könnte. Und das, der erklärt auch in seinen Videos und in den Texten, warum was jeweils sinnvoll ist und wie das Sportprogramm aufgebaut sein sollte. Und das ist ja quasi der Algorithmus, der auch hinterlegt ist in der App. Also er hat ja immer gesagt, das Sportprogramm soll in der Woche, soweit ich das jetzt noch auf die Reihe kriege, 2-mal in der Woche Dehnübungen und Kraftübungen und ansonsten jeden Tag ein bisschen Ausdauertraining. Und dann hat er uns ja genaue Pläne gemacht, wie das aufgesetzt ist. Und so funktioniert die App ja. Und genauso haben wir für Ernährung den Professor Smollich, der in Lübeck in der Ernährungsmedizin einen Lehrstuhl hält und sich auch auf das Thema spezialisiert hat. Und der hat uns 1000 Rezepte ausgesucht, die einfach nachzukochen sind mit Einkaufslisten, sodass das praktikabel ist. Denn die Frauen, die im Prinzip wissen ja viele, wie es ungefähr geht, aber man kriegt es im Alltag nicht organisiert und nicht auf die Straße. Vor allem nicht alle 3 Bereiche gleichzeitig. Dann kann man sich mal einen vornehmen und das ist so ein bisschen die Idee der App, dass dieses Anleiten und einfach machen. Wenn ich ein Smartphone hat heute fast jeder immer dabei und wenn da dann eben die Einkaufsliste mit einem vorgeschlagenen Rezept dabei ist oder einen Tag vorher sogar noch vorschlägt, dann kann man es eben einmal umsetzen. Oder zum Beispiel hat der Professor Smollich im Ernährungsteil die ganzen Krebsdiäten, wo man ja sehr viel Geld für Bücher ausgeben kann oder sich im Internet verrückt machen kann, hat er im Prinzip auf Herz und Nieren geprüft und wissenschaftlich eingeordnet. Und meistens kommt heraus, dass das nicht sinnvoll ist. Und wenn mal was sinnvoll an einer Idee ist, dann hat er das natürlich auch erklärt, warum. Oder hat diese ganzen Superfoods mal erklärt in Videos und in Texten, was ist nun wirklich gut, was sollte man tun. Einfach so ein bisschen Sicherheit geben und zwar wissenschaftlich fundiert. Ich glaube, das ist das, was uns ja auch in der App extrem wichtig ist. Wir kommen tatsächlich alle aus der Wissenschaft und aus der Klinik und versuchen es so runterzubrechen, dass es jeder versteht, dass aber am Ende das, was gemacht wird, wirklich etwas ist, was, wo man auch bewiesenerweise weiß, dass das sinnvoll ist.
Ja, und ich meine, deswegen könnt ihr ja auch jetzt eine App auf Rezepte anbieten. Du hast es schon gesagt, das ist wie so eine Art Begleitung, die auf Rezept jetzt stattfindet. Das habt ihr seit 3 Wochen. Wir haben jetzt gerade so Ende Juli, also ist noch ganz frisch. Und das ist natürlich ein Geschäftsmodell, auf das irgendwie viele hoffen. Also im letzten Jahr war es wirklich so, man hatte irgendwie das Gefühl, es wurde jede Diga finanziert, die nicht bei 3 auf dem Baum war, weil die Hoffnung...
Das war bei uns nicht so, Inga. Mal eben finanziert, nee, das war ein steiniger Weg, das kann ich nicht anders sagen.
Okay. Nee, ich meine von Investoren. Ich meine jetzt nicht
so,
die Zulassung. Ja, also das meine ich jetzt nicht. Ich meine diese großen Erwartungen, die auf Investorenseite da eben stattfanden. Und mich interessiert, also ihr seid jetzt 3 Wochen am Start. Und ich glaube, ein großes Thema, was viele diese Anbieter haben von Apps auf Rezept, ist das dann wirklich auch auf den Markt zu kriegen. Also man sieht, es wächst. Was ich halt so spannend finde an Digas, ist, dass wirklich über 80% ja verhaltenstherapeutische Ansätze nutzen und eigentlich so, ich würde das jetzt so laienhaft formulieren, eigentlich das Verhalten von Patientinnen und Patienten in Medizin umwandeln. Ja, kann man das ja sagen, wenn man sagt irgendwie, es ist nachgewiesenerweise so, wenn man Sport macht, dann hat man einfach bessere Überlebenswahrscheinlichkeit, bleibt länger gesund, hat weniger Nebenwirkungen etc., dann ist das ja etwas, was ihr da macht. Wie geht ihr da ran? Also ich meine, gut, du hast jetzt viele Kontakte, du bist Ärztin, wahrscheinlich vertrauen dir Ärztinnen und Ärzte mehr, als jetzt, wenn da irgendein sonstiger Gründer, der irgendwie gar keinen medizinischen Background hat, ankommt und das verkaufen will. Oder wie würdest du das sagen? Wie geht ihr daran, dass das auch Patienten?
Also wir haben keinen Vertrieb oder sowas aufgesetzt. Wir haben tatsächlich, wir sind ja seit eineinviertel Jahren mit der Website live und haben schon, glaube ich, seitdem eine richtig große Community aufgebaut. Jetzt gar nicht aktiv im Sinne von wir trommeln, sondern es ist so ein bisschen, man sagt ja so schön word to mouth, im Wartezimmer spricht sich ja viel rum und die guten Sachen ja umso schneller. Das habe ich ja auch immer quasi in der Sprechstunde erfahren, wenn die Leute dann, also egal ob eine Fernsehsendung oder irgendein neues, ein Artikel irgendwo war in der FAZ oder in irgendeiner anderen Zeitung, dann wurde ich eigentlich immer danach gefragt, ob das Sinn macht oder nicht. Und ich glaube, dass wir uns auf diese Art und Weise ziemlich verbreitet oder dass man viel über uns erzählt hat und uns weiterempfohlen hat, weil ja alle danach suchen. Also dadurch, dass wir, glaube ich, so einen, man sagt ja so schön neudeutsch, Need treffen, haben wir, glaube ich, nicht so dieses Thema, dass wir richtig, also wir haben zum Beispiel noch keine Werbung geschaltet, groß oder irgendwas, hatten wir auch gar kein Geld für. Und es funktioniert trotzdem, ich meine, wir hatten jetzt im Schnitt immer so 100.000 Klicks auf der Seite. Das ist richtig, also für uns richtig pro gut Monat, und richtig viel pro Monat. Pro Monat. Und das, also natürlich immer, wenn, weiß ich, war mal auf dem roten Sofa hier bei das im NDR, dann werden es natürlich immer mal viel mehr, weil man einfach irgendwie auf jedem Fernsehbildschirm da irgendwie ist. Aber ansonsten haben wir den Eindruck, dass es durch diese Lücke, die wir da bedienen, von alleine ganz gut funktioniert. Und auch was jetzt so die Klickzahl oder die Downloadzahlen der App angeht und die Einlösezahlen der Codes, daran werden wir ja gemessen. Das läuft sehr gut an, kann ich nicht anders sagen. Frag mich im Vierteljahr nochmal, Inga, oder im halben Jahr, wie sich das entwickelt hat.
Ich finde, es ist halt so interessant, weil es ist natürlich jetzt so wirklich, gerade bei diesen Apps auf Rezept und bei dem Potenzial, was Digitalisierung bietet, woran ich ja total glaube. Also ich glaube, Digitalisierung kann einfach viel auch dieser strukturierten, qualitativ gesicherten Kommunikation übernehmen und auch Patientenaufklärung, wo wir halt in Deutschland super, super schlecht sind. Auch per Gesetz ist es ja zum Teil verboten, also Inhalte über Medikamente und so weiter an Patienten und Patientinnen zu verbreiten, was ich total oldschool finde. Also ich finde, das muss sich ändern, weil man will eigentlich. Also ich meine, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wenn man so eine lebensbedrohliche Erkrankung hat, dann ist es ja für die meisten, also für viele Patientinnen wahrscheinlich, die du auch hattest, so, dass die anfangen, wirklich sich alles anzueignen und dass die eigentlich den Zugang brauchen zu qualitätsgesicherter Information, weil sonst kommt man eben auf die Globuli.
Ja, und es gibt ja auch Halt und Sicherheit, weißt du? Also ich würde auch verstehen wollen, wie das funktioniert, was ich gerade als Erkrankung habe und was an Therapie ansteht. Also das Information oder informierte Patientinnen, finde ich, sind auch das, was sich ja geändert hat. Weißt du, ich bin ja 22 Jahre irgendwie ärztlich tätig und am Anfang war das noch so ein bisschen, schon ein bisschen mehr Gott in Weiß. Also da hat man was gesagt und dann hieß das, am Anfang war ja noch Frau Doktor, ja Frau Doktor oder hinterher ja Frau Professor. Das ist ja voll vorbei. Da kann man, manche trauern dem vielleicht hinterher, aber ich finde, das macht ja, also einige Sachen macht es schwerer aus Arztsicht, weil man eigentlich ja auch viel mehr erklären muss. Geht natürlich viel schneller eine Sprechstunde, wenn die Leute einfach nur sagen, ich mache, was sie sagen. Auf der anderen Seite ist das ja eigentlich ein absolut legitimer Anspruch und auch so sollte es ja auch sein, dass man als Patient informiert und mündig mitentscheiden kann oder zumindest mitverstehen kann, was der Plan ist. Und manchmal, es gibt ja auch nicht immer nur schwarz und weiß, sondern es gibt ja auch Dinge, wo Patienten aktiv mitentscheiden müssen und sollten. Und das, finde ich, ist auch irgendwie ein Schritt, den wir leisten müssen und wo die Digitalisierung sehr, 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 sehr hilfreich sein kann und legitim ist und einfach Zeit sparen kann in diesem Alltag und in dem Arztsystem bei eben standardisierten Dingen. Damit mehr Zeit übrig bleibt für eben das, was wofür man eine Vertrauensbasis braucht und wofür man eine Beziehung, eine Arzt-Patienten-Beziehung braucht und für die ganz individuellen Fragen. Mhm. Aber ich habe das schon in den letzten 5, 6 Jahren in meiner Sprechstunde so gemacht. Ich meine, ich habe ja die Onko da geleitet, immer im Prinzip dieselben Therapien erklärt. Und dann haben mir die Patienten manchmal ein iPhone dahin oder ein Telefon hingelegt, ein Smartphone hingelegt, haben gesagt, darf ich das aufnehmen? Haben natürlich mitgeschrieben. Und also gerade das Mitschreiben, das empfehlen wir grundsätzlich ja sogar, damit die Sachen nicht verloren gehen und hängen bleiben und man nochmal nachlesen kann. Auf der anderen Seite kostet es wieder richtig Zeit. Denn so schnell kann ja keiner stehen. Ne, das Mitschreiben, da musste man immer warten, bis die Sachen aufgeschrieben sind. Und ich hatte da immer so 2 Herzen in meiner Brust und dachte, na, eigentlich muss es ja so sein, dass man das nochmal nachgucken kann. Vor allem, wenn in der Aufregung dann hinterher alles wieder vergessen wird, und das ja auch viele Informationen sind. Aber es kostet wiederum Zeit vom Gespräch, weil man immer wartet, dass der Satz dahin geschrieben ist. Und da, genau da sehe ich eben Digitalisierung. Und das bieten wir, glaube ich, für Brustkrebs jetzt mit Pink sehr gut an, dass man einfach die Sachen immer wieder angucken kann, immer wieder nachlesen kann, immer wieder nachhören kann und nichts verloren geht.
Ja, es ist ein total wichtiges Thema. Und was ich eben so spannend finde, das ist ja sozusagen also ich komme ja aus der nutzerzentrischen digitalen Produktentwicklung, wo man auch viel so Field Research macht und sich eigentlich neben Menschen sitzt und setzt und guckt irgendwie, wie lösen die eine bestimmte Situation, um zu verstehen, wie kann man ein digitales Angebot wirklich schaffen, was dann auch Nutzen bringt. Und was ich halt total spannend finde, ist, dass Patientinnen und Patienten sich oft nur ganz wenig irgendwie merken können, so aus so einem Gespräch raus. Also ich habe mal eine App gebaut oder ein Konzept gemacht bei Welldo und da hatten wir eine Fokusgruppe und da war, glaube ich, von 20 Diabetespatientinnen, die hatte abgenommen, weil die sich ein Foto gemerkt hatte von einer Ernährungspyramide und dann irgendwie verstanden hatte, sie muss total viel Obst und Gemüse essen, dann hat einfach nicht mehr so viel anderes reingepasst. Und dann hat die halt total abgenommen. Also solche Kleinigkeiten. Und das Thema ist ja auch, glaube ich, dass das so viel Zeit frisst und dass wir im Gesundheitswesen ganz wenig Prozesskompetenz haben. Und das ist das, was Digitalisierung ja jetzt das auch eben aufdeckt, dass diese Prozesse, also wenn du jetzt ein Unternehmen führst, dann überlegst du ja, wie informierst du deine Kunden, damit möglichst wenig Rückfragen kommen und damit die sich auch vertrauensvoll aufgehoben fühlen, weil wenn man irgendwie ein gutes Gefühl hat mit etwas, dann hat man immer viel weniger Nachfrage, man nervt irgendwie, in Anführungsstrichen, nervt viel weniger rum. Und ich würde auch vermuten, dass sich das total aufs Gesundheitswesen übersetzen lässt, jetzt gerade bei solchen, in Anführungsstrichen, lebensbedrohlichen Diagnosen. Das ist ja nicht mehr jetzt bei einer Brustkrebserkrankung zwangsläufig, aber das ist ja schon etwas, was sehr stigmatisiert und auch besetzt ist von der Gesellschaft her. Und ich würde mir auch vorstellen, wenn man es schafft, als Arzt, als Ärztin diesen Vertrauensmoment herzustellen, dass dann sehr viel weniger Aufwand an dem ganzen Rattenschwanz hinterher passiert, weil die Leute nicht mehr zu 10 Ärzten rennen, weil sie halt das Gefühl haben, irgendwie, ich bin nicht gut aufgehoben. Und da kann Digitalisierung auch helfen. So, das ist jetzt meine These. Und
Ich bin bei dir, Inga. Also ich glaube das auch. Also ich finde, dieser Zeitmangel ist ja das kritischste Moment in der Versorgung von Patienten. Und du hattest das am Anfang ja schon kurz angerissen. Reden wird in der Medizin eigentlich nicht bezahlt. Das gibt ja immer Quartalsscheine in der ambulanten Versorgung. Und also in der Gyn liegt da je nach KV so ungefähr bei 25 Euro vor Steuern und vor allem. Da kann man sich nicht lange für, wenn man ein Praxisteam und so weiter unterhalten muss, nicht lange für unterhalten. Das leuchtet, glaube ich, ja auch jedem ein. Und das wird also insofern immer so pauschal mit abgegolten. Und das resultiert natürlich darin, dass Interventionen, also Ultraschall irgendwo reinpieksen, Operationen machen. Das sind die Maßnahmen, die am Ende quasi eine Praxis oder ein System oder auch ein Krankenhaus ja unterhalten, womit einfach überhaupt das Ganze wirtschaftlich funktionieren kann. Und deswegen fällt das Reden immer so ein bisschen vergleichsweise hinten rüber. Also das ist ein Systemfehler, abgesehen von diesen organisatorischen Dingen, die ja auch total holprig sind. Ich meine, jeder bestellt sein Essen inzwischen bei Lieferanten oder wo auch immer oder seine Einkäufe bei Gorillas oder Flink oder bucht seine Kinokarten und Konzertkarten online. Und wenn man einen Arzttermin haben will, klar, da gibt es jetzt Systeme und Plattformen, die das ermöglichen und da schließen sich ja auch immer mehr Leute an. Aber diese ganzen Praxisverwaltungssysteme, da funktionieren die Schnittstellen ja oft gar nicht. Das ist ja auch gar nicht gewollt, ganz häufig, weil jeder Anbieter da wieder sein eigenes System bauen will. Und es hapert an ganz vielen Dingen, sodass, finde ich, auch in diesem Ablauf sowohl für die Patientenseite, also wie komme ich an einen Termin, wie komme ich an Befunde, wie kriege ich alles zusammen, was muss ich mitbringen und liefern, als auch von Arzt- oder Praxisteams-Seite, da ja richtig viel Luft nach oben ist. Da sind wir im Mittelalter stehen geblieben. Ne? Mhm. Ich meine, wir haben alles über Telefon und Fax eigentlich gemacht. Und klar, also Befunde sind schon in irgendeinem digitalen System gelandet, aber das, was man selber eingetickert hat, aber dann wurden quasi die gefaxten Befunde eingescannt und da wieder irgendwo hinterlegt und waren gar nicht wieder weiter verwertbar. Also es müsste viel mehr der Arbeitsalltag auf beiden Seiten irgendwie erleichtert werden.
Mir hat übrigens mal jemand erzählt, dass in Deutschland irgendwie 300 Leute allein daran arbeiten, von irgendwelchen Sachen, die bei Krankenkassen eingeschickt werden, die Büroklammern und Heftklammern irgendwie wegzumachen.
Glaube ich dir sofort. Ja, es ist skurril. Also ich meine, die Sprechstunde steht und fällt damit, ob die Befunde da sind. Also zumindest in so einem System wie bei Brustkrebs, da brauchst du ja die Histologie, brauchst den Mammographiebefund, brauchst eine Menge Befunde, um weiterarbeiten zu können, Blutwerte. Und das läuft eben nicht voll digital, auch in einem tollen Brustzentrum und in einer tollen Klinik noch nicht. Und wie oft ich zu meiner Nicole Rose, die jetzt ja auch bei mir bei Pink arbeitet, aber die quasi mir die ganze Praxis da mitgeschmissen hat, gesagt, Frau Rose, besorgen Sie mir mal bitte den und den Befund, dann kann man nicht weitermachen und dann steht das Ganze wieder oder es werden Untersuchungen doppelt gemacht. Also da finde ich, ist wirklich richtig viel Spiel für eine Optimierung, für eine Vernetzung, für eine Verzahnung, was auf beiden Seiten Zeit ersparen würde. Oder auch zum Beispiel Thema Onkologie, Inge. Wie oft wäre das gut gewesen, wenn eine Frau mit schlechtem Immunsystem nicht unbedingt in die Klinik kommt für die nächste Blutentnahme oder Untersuchung und man per Videosprechstunde die Fragen besprechen könnte. Aber im Moment ist es so, dass das noch gar nicht richtig abgerechnet werden kann. Sprich, man kann das auch nicht ernsthaft erwarten von den Kliniken, dass sie das anbieten. Aber für die Patienten, für die Gefahr oder für die Gesundheit der Patienten wäre es ja oft viel, viel besser in der Immunsuppression, wenn man sagen würde, bleiben Sie zu Hause und wir sprechen einmal eben so. Und wenn ich Sie angucken muss, dann kommen Sie halt doch her. Aber man könnte vorselektieren über so einen digitalen Weg. Ne?
Bei Bayer habe ich neulich, die haben ja so eine Art Accelerator für Startups und da hat ein Startup gepitcht, die haben für die Onkologie so eine Lösung entwickelt. Da gibt's ja immer, wenn man jetzt in der Chemotherapie ist, da muss ja immer Blut entnommen werden, ne, um zu gucken, wie sind die weißen Blutkörperchen am Start. Und die haben eine Heimlösung dafür entwickelt, weil das ja mittlerweile auch so günstig geworden ist. Ich finde es übrigens total interessant, was du erzählst, weil meine These ist tatsächlich auch, dass die Revolution im Gesundheitswesen nur von Nutzerinnen und Nutzern getrieben werden kann. Und das sind natürlich auf der einen Seite das medizinische Fachpersonal, aber auch die Patientinnen und Patienten. Und was du jetzt sagst, wir haben die Praxisinformationssysteme, also die Software in den Praxen, in den Kliniken. Und dann haben wir andere Software, die Buchungen ermöglicht. Und das läuft parallel, weil es immer noch bequemer ist, das so zu machen, als eben telefonische Services anzubieten, weil das viel mehr Zeit kostet. Es ist ineffizient. Ein Patient kann nicht direkt absagen, muss wieder anrufen, dann erreicht es keinen. Und man sieht einfach diese Abstimmung mit den Füßen. Ich hatte übrigens neulich, habe ich ein Panel moderiert, hat ein Vertreter der KV gesagt, die kassenärztlichen Vereinigungen seien auch eine Plattform mit ihrem Telefonservice und deswegen bräuchte man gar keine anderen.
Das ist auch eine sehr interessante Hypothese.
Das fand ich auch eine spannende Hypothese, aber deswegen finde ich gerade auch deine Geschichte so interessant, weil du ja wirklich aus diesem Bedarf heraus gegründet hast und das finde ich auch sehr spannend, weil es, glaube ich, nochmal eine andere Kredibilität dann hat, wenn du jetzt sagst, ihr habt keinen Vertrieb, aber das habt ihr wahrscheinlich auch nicht, weil ihr jetzt keinen großen Risikokapitalgeber drin habt, weil dann müsstet ihr ja genau aufzeigen, wie ist euer Wachstumspfad, ja, wie viel Geld verdient ihr damit und wie sozusagen holt ihr das Geld wieder rein und multipliziert es auch, was ihr gekostet habt jetzt in der Entwicklung.
Wir sind nicht so das klassische Startup, Inka. Wir sind, weißt du, meine Idee war ja, ich bin Ärztin. Klar bin ich jetzt auch Unternehmerin und das muss laufen, aber wir wollen es ja auch nachhaltig anbieten. Aber mir ist dieses nachhaltige Anbieten viel, viel wichtiger als irgendwie der Hockeystick und eben die schnelle, schnelle Lösung, die dann irgendwann nicht mehr funktionieren.
Genau. Ist das schnelle Wachstum.
Genau, wir brauchen kein schnelles, also zum Glück brauchen wir kein schnelles Wachstum, sondern wir brauchen einfach irgendwie eine Lösung, die gut funktioniert und mit der die Patienten zufrieden sind und mit der die Kollegen zufrieden sind, und dann wird das schon irgendwie funktionieren. Ich bin da ja relativ blauäugig am Anfang rangegangen und nach Bauchgefühl, aber ich glaube, wenn man es so macht, dass es allen hilft, wenn es den Patienten hilft und den Kollegen hilft, dann ist schon viel gewonnen. Und wenn man das nicht hypothetisch aus einer Analyse heraus entwickelt, weil man irgendwie denkt, da geht noch was. Also ich glaube, das ist unser Konzept.
Ja, okay. Also das ist sehr, sehr spannend. Und ich bin auch, was ich dich noch fragen wollte, plant ihr das vielleicht auch auf andere onkologische Erkrankungen auszuweiten? Also ihr seid jetzt spezialisiert auf die GYN. Da gibt es ja auch noch weitere Sachen. In Deutschland ist ja so organisiert, man hat diese zertifizierten Brustzentren, wo du auch Leiterin der Onkologie dann warst. Und da wissen wir ja, wenn eine Patientin oder ein Patient in so ein zertifiziertes onkologisches Zentrum geht, ist die Überlebenswahrscheinlichkeit, glaube ich, 40% höher oder so. Also es ist wirklich krass, wenn man sich die Zahlen anguckt. Überlegt ihr das auch auszuweiten?
Also wir haben das tatsächlich von der IT-Seite, der Code gehört ja uns logischerweise, und haben wir es so gebaut, dass es komplett modular ist und wir könnten es genauso mit den Inhalten für jede andere chronische Krankheit, wo es ja Sinn machen würde, befüllen. Mhm. Aus meiner Erfahrung der letzten jetzt anderthalb Jahre, seitdem wir auch so eine richtige GmbH, so eine Struktur haben, ist es, also ich arbeite, ich sage immer nicht nur 24/7, sondern 48/7, ist es verrückt viel Arbeit, wenn man das mit Herzblut befüllen will und so machen will, wie ich es jetzt für Brustkrebs gemacht habe, weil das, ich glaube, das merkt man unserer Lösung ja auch an. Das ist jetzt irgendwie nicht mal eben hingeschrubbelt, sondern wir versuchen es wirklich mit viel Liebe und viel, abgesehen von eben dem Fachwissen, aufzusetzen. Es bräuchte eben tatsächlich Experten, wenn man es genauso von der Qualität machen will, Experten aus eben jeweils anderen Fachgebieten, die das wirklich mit genauso viel Enthusiasmus dann auch betreiben. Ich glaube nicht daran, dass das gut funktioniert, wenn man sich einfach mal im Beirat, im Adboard ein paar Leute einkauft, die einem ein paar Texte schreiben. Es muss aus meiner Sicht jemand betreiben, der da auch komplett hintersteht, so wie ich das jetzt bei uns tue. Ich bin ja Urologenfrau, ne, Inga? Also es wird sich urologisch jetzt anbieten, das Prostatakarzinom und Nierenzellkarzinom und
Blasenkarzinom. Was ist denn eine Urologenfrau?
Ist das ich bin, mein Mann ist Urologe. Also ich nicht als Zahnarztfrau, sondern ich als Urologenfrau. Also mein Mann ist Urologe und aber der hat natürlich auch keine Zeit. Also die Kollegen, die fachkompetent sind, die machen hoffentlich ja auch alle ihren Job gerne und haben dann eigentlich auch neben der Klinik und neben dem normalen Alltag, Klinikalltag, auch eigentlich keine Kapazitäten. Also ich hätte niemals ja neben der Klinik dieses Projekt machen können. Das ist nicht mal eben nebenbei. Es ist noch nicht mal so, dass ich jetzt mal 2 Tage in der Woche im Moment Sprechstunde schaffen könnte. Das ist eher so, dass ich irgendwie froh bin, wenn ich um 1 nachts den Rechner mal zuklappe und alles geschafft habe an dem Tag.
Und ich kann dir noch sagen, zum Abschluss unseres Gespräches, du bist ein absolutes Unikum, denn ich habe mich mal mit Marco Jancic von Blue Ribbon unterhalten. Der gründet ja so aus Forschungsprojekten eigentlich Unternehmen raus im Biotech-Bereich. Und der hatte mit seinem Team, ich glaube, wirklich über 1000 Leute mal interviewt und geguckt, was sind Erfolgsfaktoren. Und der Misserfolgsfaktor Nummer 1 ist, wenn ein Professor oder eine Professorin gründet, ja. Und bei dir ist es wahrscheinlich so, du hast aus der Praxis gegründet, das ist nochmal was anderes. Also da wird dann der Erfolg wahrscheinlicher, aber da bist du ein absolutes Unikum. Ich drücke dir total die Daumen. Ich war auch sehr begeistert, als wir uns damals getroffen haben, weil du das mit einer Leidenschaft und Authentizität machst und betreibst, die wirklich total klasse und mitreißend ist. Und deswegen drücke ich euch die Daumen. Ich hoffe natürlich, dass ihr auch irgendwann einen Vertrieb aufbauen könnt, weil es wäre natürlich toll, wenn es noch mehr Menschen zugutekommt, diese Lösung, die ihr entwickelt. Und ich drücke euch die Daumen und ich werde auf jeden Fall das Angebot annehmen und in ein paar Monaten mal nachfragen. Achso, ich wollte noch fragen, wie viel kostet denn eure Diga eigentlich? Das war meine letzte Frage.
Ja, ich glaube netto, wird ja mal quartalsweise verordnet, sind wir gelistet mit 450 Euro.
Alles klar, super. Dann bleiben wir dran und ich freue mich dann, wenn wir darüber sprechen, wie die Nutzung ist, wie der Erfolg ist und wie es da weitergeht. Und ich danke dir ganz, 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 ganz herzlich für das Gespräch und auch für die Offenheit.
Gerne, gerne, Inga. Vielen Dank und ich freue mich aufs nächste Gespräch.
Wenn ihr mehr wissen wollt, findet ihr alle Links und Informationen auf www.visionäre-gesundheit.de, Visionäre mit AE. Wenn euch diese Folge gefallen hat, erzählt es gern allen Freunden und Bekannten. Und um nichts zu verpassen, abonniert unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcast und Stitcher.